Ich habe euch ein Bild mitgebracht, sehr ein tragisches Bild. Man sieht es vorne, gell? Wirklich eine Tragödie. Es ist ein US-Amerikaner, Craig Cooley. Er ist 39 Jahre lang im Gefängnis gehockt. Und zwar unschuldig. Man hat ihm vorgeworfen, du hast zwei Leute umgebracht. Man hat gesagt, das war ein Doppelmord, ganz eine klare Sache. Irgendein Nachbar hat gesagt, ich habe das Auto von dem gesehen. Das ist genau dort vor dem Haus gestanden. Jetzt tutsch genau erkannt, das muss der sein. Und er hat die ganze Zeit gesagt, Entschuldigung, ich weiss nichts von dem. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Aber man hat ihm nicht geglaubt. Man hat gesagt, ja, nein, das ist eine klare Sache, das war dein Auto. Der Fall ist klar, man hat ihn eingesperrt. Und erst Jahre später, wo man dann so weit war, dass man die Erbgutspuren analysieren konnte, hat man gesagt, okay, komm, jetzt tun wir den Fall gleich nochmal aufrollen. Und hat dann gemerkt, hoppla, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Da gibt es überhaupt keine Spuren von dem Craig Cooley. Also, man findet gar nichts. Also, überhaupt im ganzen Haus findet man keine Spuren. Man hat irgendwie noch Material gehabt, aber hat man keine Erbgutspuren gefunden von ihm und man hat dann gemerkt, ja, er hat recht, er ist tatsächlich unschuldig. Er war also 32 Jahre lang eingesperrt, als er entlassen wurde, war er 71. Also es hat ihn einen Haufen Zeit von seinem Leben gekostet, in Freiheit. Er hat natürlich dann eine Entschädigung bekommen vom Staat, aber gell, die Jahre haben ihm nicht mehr zurückgeben. Ich weiß nicht, was er alles verpasst hat, als er im Gefängnis war. Auf jeden Fall eine ganz tragische Geschichte, mega tragisch. Und wir merken, leider können sich auch Richter täuschen. Ich glaube, die Richter arbeiten gut nach bestem Wissen und Gewissen, aber manchmal kommt es vor, dass sie ein falsches Urteil fällen. Dass man sagt, ja, das ist ein Justizirrtum, das kann passieren. Und wie gut, dass Gott eben so ganz anders ist. Er macht kein Justizirrtum. Im Psalm 7 heißt es, du bist ein gerechter Gott. Du prüfst die Herzen der Menschen und weißt, was in ihnen vorgeht. Gott ist über mir wie ein schützender Schild. Er rettet Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben. Gott ist ein gerechter Richter. Also Gott ist ein gerechter Richter. Bei ihm gibt es keine Justizirrtümer. Er sagt nicht, oh, hoppla, das habe ich jetzt ganz übersehen. Das habe ich nicht gewusst. Sondern er kann auch in unser Herz hineinschauen. Es wäre ihm nie passiert, jemanden unschuldig ins Gefängnis einzusperren, weil er auch in unser Herz hineinsieht. Er weiss, wie sie uns drin aussehen. Er weiss, was wir für Gedanken haben, wie es uns wirklich geht, was wir denken. Er sieht nicht nur unsere Taten, sondern er weiss auch, warum wir etwas gemacht haben. Er ist der Einzige, der absolut gerecht kann richten. Und seine Urteile sind hundertprozentig richtig. Und Jesus selber hat davon geredet und gesagt, hey, in der Endzeit wird es einmal ein Endgericht geben. Ganz am Ende der Zeit wird es einmal ein grosses Gericht geben. Wir lesen in Matthäus Kapitel 24 und 25 die Endzeit redet, wo seine Jünger wissen wollen, ja, Jesus, wenn wird das sein? Also, gell, Jesus sagt ihnen, ja, der Tempel geht kaputt. Und die Jünger wollen dann wissen, ja, Jesus, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, wenn wird das passieren? Wie und was? Und er erzählt ihnen auf die Frage der Jünger von der Endzeit. Und am Schluss kommt eben die Passage, wo er auch vom Endgericht redet. Und ihr seht den Text aus Matthäus 24 und 25 vor, und wenn ihr mitlesen, ist Matthäus Kapitel 24 ab dem Vers 30. Matthäus 24 ab dem Vers 30, das heisst, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist Matthäus 24 und nach dem kommen die Endzeitgleichnisse. Das Gleichnis vielleicht, das wir kennen von der dummen Jungfrau oder von der anvertrauten Talent. Und nachher geht es in Matthäus 25, 31 weiter. Also es gibt so wie einen Einschub, die Endzeitgleichnisse stehen dort, wo Jesus ein bisschen mehr erklärt. Ja, was heisst das jetzt, dass Endzeit ist? Und dann geht es chronologisch weiter. Und er sagt dann, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ein krasser Text. Jesus beschreibt in seiner Endzeit kein detaillierter Fahrplan. Die Jünger möchten gerne wissen, ja, wenn Jesus sagt uns, wenn, gib uns mal ein Datum, damit wir es können irgendwie im Google-Kalender festhalten, wenn du zurückkommst. Aber Jesus gibt ihnen kein Datum. Er sagt nicht, es wird am 24. Mai sein, 19 irgendwas. Er sagt ihnen überhaupt kein Datum. Er gibt ihnen keinen Fahrplan bekannt, sondern er sagt ihnen, hey, es gibt wie zwei wichtige Eckpunkte. Es ist klar, ich werde zurückkommen. Es gibt eine Wiederkunft und es gibt ein Endgericht. Und in Matthäus 25 haben wir gelesen, heisst es, alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Also es gibt ein Gericht und die Frage ist natürlich, ja, warum gibt es eigentlich ein Gericht? Warum tut Jesus die Schafe von den Geissen trennen? Was soll das eigentlich? Für was braucht es ein Gericht? Und wir merken an dieser Stelle, dass Gott gerecht ist. Er muss Schuld Sünde bestrafen. Und auf der anderen Seite ist es ihm auch wichtig, gute Werke zu belohnen, weil er eben ein gerechter Gott ist. Vielleicht habt ihr so gestern gehört in der Nachricht, gell, irgendwo in Mali, in Afrika, ist eine Schweizer Missionarin umgebracht worden von irgendwelchen Islamisten. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, gell, ob es so gut ist, dort hinzugehen. Aber ich glaube, die Frau die hat einfach so ein mega Anliegen gehabt. Die hat einfach gemerkt, hey, da will Jesus mich brauchen. Und wenn es kein Gericht gäbe, gell, dann würden alle gleich behandelt. Die Mörder und die Frau, die helfen wollen, alle würden gleich behandelt. Alle, es wäre eigentlich egal, wenn es kein Gericht gibt. Wenn Gott nicht gerecht wäre, wäre alles egal. Aber wir merken, es wäre total ungerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Und er muss Gericht halten. Und darum werden noch alle Völker vor ihm versammelt werden. Und ganz wichtig, es kann kein Volk sagen, halt, wir sind Schweizer, wir sind neutral. Wir sind schon immer neutral gewesen. Wir schon im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Wir sind neutral, gell? Also mit uns, wir machen da nicht mit. Wir sind neutral, sondern Jesus sagt, nein, alle Völker werden vor Jesus erscheinen. Sogar die Liechtensteiner, gell? So wenig wie wir sind, sogar wir, also wir sind schon bald 40'000 immerhin, gell? Sogar wir werden nicht erscheinen. Jesus vergisst und niemand, kein Volk wird vergessen. Jedes Volk wird vor Jesus stehen, jeder Mensch wird vor Jesus stehen, ganz egal, ob er jetzt an Gott geglaubt hat oder nicht, ganz egal, ob arm oder reich oder alt oder jung, auch ich werde dort stehen, auch du und auch deine Verwandten, deine Bekannten, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, alle werden mal dort stehen und Jesus sagt, ich werde alle Menschen in zwei Gruppen teilen. Und das heißt, so wie ein Hirte Schafe und Geissen trennt, so wird Jesus die Menschen in zwei Gruppen teilen. Und anscheinend ist es manchmal vorgekommen, gell, dass man Schaf und Geissen dass man eine Herde hatte. Ein Hirte war unterwegs, hat Schaf und Geissen mitgenommen, also nicht so separiert, sondern sie waren miteinander unterwegs. Nur hat man gewusst, gell, so in diesen Tagen, vielleicht so wie bei uns, gell, würde man sagen, oh, ich weiß nicht, gell, die Schafe die können noch draußen bleiben, die sind nicht so kälteempfindlich, die haben schließlich eine dicke Wolle, wenn sie nicht geschoren worden sind. Geissen, die sind ein bisschen empfindlicher, die können noch ein bisschen verschnupfen über oder so, gell. Die muss man ein bisschen früher reinnehmen, die müssen schon früher in den Stall, und sie haben manchmal am Abend Schaf und Geissen trennt. Und Jesus will uns so mit dem Bild sagen, hey, die Trennung, die ist im Fall kein Ratespiel. Es ist nicht so ein Wehrweisen. Ja, könnte es das ein Geiss sein? Oder ja, ist es das Märchen, so ein Schaf? Wir wissen es nicht so recht. Und Jesus sagt, hey, ein Hirt kennt seine Herde ganz genau. Der muss nicht überlegen, ja, was ist jetzt das? Für ihn ist es sonnenklar. Er weiß, hey, das ist ein Schaf. Ich glaube, es ist auch für uns klar, gell? Für die, die es nicht sehen, da auf dem Bild, gell? Das schwarze Tier mit den Hörnern, das wäre jetzt ein Geiss. Ganz ein typischer Geiss, gell? Und das andere, es wäre ein Schaf. Und Jesus sagt, hey, das ist im Fall wirklich kein Ratenspiel. Ich muss bei keinem einzigen Mensch muss ich zu überlegen, ja, das ist jetzt so ein Grenzfall. Jetzt müssen wir eine Gewebprobe ins Labor schicken und auf das Ergebnis warten. Und Jesus sagt, nein, so wie ein Hirt seine Herde kennt, ist so für mich glasklar. Ich muss nicht überlegen, ist es das ein Geiss oder ein Schaf, sondern Jesus sagt, hey, ich werde alle Menschen in zwei Gruppen teilen. Da muss ich nicht mal überlegen. Das ist so offensichtlich. Und Jesus sagt, es gibt auch keine dritte Möglichkeit. Es gibt nicht etwas dazwischen, entweder Schaf oder Geiss. Und Jesus wird die Menschen gerecht einteilen, die beiden Gruppen, ohne Ausnahme. Und im Johannesevangelium hat Jesus schon erklärt, ja, wer gehört denn eigentlich jetzt zu diesen Geissen? Wer gehört zu den Schafen? Im Johannesevangelium heisst es dann, aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Und Jesus redet zu den Pharisäern und sagt ihnen, hey, ihr glaubt nicht an mich. Ihr habt nicht erkannt, dass ich der Sohn von Gott bin. Ihr glaubt nicht an mich und darum gehört ihr nicht zu meiner Herde. Ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Ihr gehört zu den Geissen. Und auf der anderen Seite macht er deutlich, wer sind eigentlich die Schafe? Und er sagt, Schafe sind alle Menschen, die an mich glauben, die auf meine Stimme hören und die mir nachfolgen. Und dann verspricht Jesus und sagt, hey, ich gebe euch das ewige Leben und ihr müsst keine Angst haben. Niemand und nichts kann euch aus meiner Hand rausreißen. Und darum musst du auch keine Angst haben vor dem Endgericht, wenn du weisst, hey, ich gehöre zu Jesus. Wenn du so eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du bei dem Endgericht automatisch zu diesen Schafen eingeteilt werden. Im Johannesevangelium heisst es im 3. Kapitel, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist eigentlich Gottes Plan, das ist seine Absicht. Er möchte keinen einzigen Mensch verurteilen, er möchte keinen einzigen Mensch müssen zu den Geissen einteilen. Sondern er möchte alle retten, weil er sie so gern hat. Aber Gott zwingt niemandem die Beziehung mit ihm auf. Entscheidend ist unser Glaube. Was heisst denn weiter? Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also wer an Jesus glaubt, wer Jesus sein Leben anvertraut hat, der wird nicht verurteilt. Der gehört beim Endgericht zur Gruppe der Schafe und das sagt so der Paulus im Römerbrief. Das heisst dort, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Also Gott sagt, hey, das ist mein Kind und das ist gerecht. Der gehört zu mir, das ist mein Kind. Und die Frage ist ja, ist es nicht ungerecht? Gott sagt einfach, ja, der ist gerecht. Und der Paulus erklärt es dann, im nächsten Vers und Zeit, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Paulus erklärt und sagt, hey, Jesus ist für uns gestorben. Das ist ja das, was wir heute dürfen miteinander im Abendmahl feiern. Er sagt, hey, Jesus ist verurteilt, gerichtet worden. Er hat die Strafe schon auf sich genommen. Er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen. und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und darum kann Gott jeden gerecht sprechen, der das Opfer für sich persönlich angenommen hat. Wenn Gott auch noch die wird verurteilen, die an Jesus glauben, dann wäre es wie doppelt bestraft. Dann wäre Gott ungerecht. Er hat schon seinen Sohn bestraft und dann bestraft er noch die, die seinen Sohn, die das angenommen haben. Dann würde die gleiche Schuld doppelt bestraft werden. Aber Gott sagt, nein, ich bin gerecht. Du hast das Opfer angenommen. Jesus ist für dich gestorben. Er hat deine Ungerechtigkeit auf sich genommen. Und darum verurteilt er die nicht, die Jesus als ihren Retter angenommen haben. Und die Frage ist ja bei diesem Text, es wird immer wieder erholt und sagt, ja, was ist eigentlich, wenn ich vielleicht bei diesem Endgericht nichts vorweisen kann, wenn ich dort einfach quasi mit leeren Händen stehe? Weil Jesus begründet ja sein Urteil und sagt zu der Chef auf seiner rechten Seite, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Die Frage ist da, werden die Chef nicht verurteilt, weil sie etwas vorweisen können, weil sie gute Werke gemacht haben. Sind sie darum gerecht? Und ich denke, es ist gerade andersrum. Sie sind gerecht, weil Jesus sie durch seinen Tod am Kreuz gerecht gemacht hat. Und die guten Werke, die Jesus da aufzählt, das ist mehr wie der Beweis dafür, dass sie aber Schöf sind. Das ist der Beweis dafür. Es ist wie ein Gütesiegel. Wir merken, Jesus sagt, hey, schau mal her, das sind meine Schöf. Und wissen warum? Schau mal ihr Leben an. Sie haben mit ihrem Leben auch gezeigt, dass sie wirklich Schöf sind. Hey, sie haben mir etwas zu trinken gegeben. Und wir merken, Jesus zählt auch nicht grosse Sachen auf. Jesus sagt nicht, und schau mal die Schöf an. Hey, ich bin ein armer Indio gewesen, irgendwo im Dschungel. Und du bist gekommen und du hast missioniert und eine Kirche aufgebaut. Das hat dein Leben gekostet, du bist gestorben dort. Aber du hast es gemacht. Und er sagt auch nicht, und du hast 100'000 Franken gespendet. Darum bist du ein Schaf. Sondern Jesus sagt, nein, jede Kleinigkeit zählt, jeder Becher Wasser zählt. Er sagt, ich bin durstig gewesen, du hast mir ein Glas zu trinken gegeben. Jedes kleine Ding wird registriert. Jede kleine Liebestat wird gezählt. Er soll sich total für Jesus einsetzen. So schnell haben wir das Gefühl, ja, das hat jetzt nichts gebracht. Ja, also, ich weiß auch nicht, der Kindergottesdienst, ja, also, das ist irgendwie in die Hose gegangen. Die jüngste Stunde ist zum Vergessen. Irgendwie hat es gar nichts gebracht. Aber Jesus sagt, nein, hey, ich habe das gesehen. Ich habe das registriert. Das habe ich gesehen, ich habe das registriert, ich habe es mir aufgeschrieben. Das war überhaupt nicht vergeblich. Und der Chef, dem Engel geht es ein bisschen gleich, sie sagen, Jesus, ich komme nicht raus. Hey, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, wenn haben wir ihr etwas zu trinken gegeben? Wir haben das irgendwie gar nicht registriert. Das haben sie gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, bei dem Engelgericht wird es einen Haufen Überraschungen geben. Ich glaube, du wirst belohnt werden für ganz viele Sachen, die du gar nicht das Gefühl hast, dass es jetzt etwas Gutes gewesen oder etwas Grossartiges gewesen. Aber Jesus, er sieht das. Er hat es gesehen und er hat es registriert und für das wirst du belohnt werden. Und trotzdem sind es nicht die guten Werke, die dich letztlich retten, sondern du bist gerettet, weil du zu dieser Herde von Jesus dazugehörst. Und Jesus sagt nämlich zu einem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden ist, sagt Jesus, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wieso? Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, weil auf meinem letzten Weg hast du mir noch dein letztes Sandwich gegeben. Nein. Auf meinem letzten Weg hast du mir noch irgendwie zu trinken gegeben. Nein. Jesus sagt nichts von dem. Jesus sagt auch nicht, du hast mir deine Kleider hergegeben. Sondern nein, Jesus sagt, du hast an mich geglaubt. Wir merken, der Verbrecher hat gemerkt, als er nicht am Kreuz gehangen ist, hey, Jesus, der ist glaub, wirklich ganz ein besonderer Mensch. Ich glaube, das ist Gottes Sohn. Und er hat an ihn geglaubt. Und Jesus sagt ihm, weil du an mich glaubst, hey, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht, weil du jetzt noch grossartig etwas gemacht hast für mich, sondern weil du an mich geglaubt hast. Und tragisch, der andere Verbrecher, der am Kreuz gehangen ist, er hat Jesus verspottet. Er hat gesagt, Jesus, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn wärst, dann würde es anderen nicht so dreckig gehen. Dann würdest du nämlich die befreien von dem Kreuz und würdest uns auch alle befreien, aber du kannst ja nichts. Du hängst nur blöd am Kreuz, wie wir alle anderen auch. Du bist so ein Loser. Er hat Jesus verspottet, hat nicht an ihn geglaubt. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, ob er vielleicht gleich noch irgendwann gecheckt hat, hey, ich glaube, Jesus ist wirklich ein besonderer Mensch. Ich glaube, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Wir wissen es nicht, aber die Tragödie ist, dass es wirklich im Engericht Menschen geben wird, die verurteilt werden. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Tragödie, weil Jesus sagt, hey, ich möchte alle retten. Alle sollen zu meiner Herde gehören. Alle sollen zu meinen Chef gehören. Ich möchte keinen einzigen Mensch verurteilen. Ich möchte keinen einzigen Mensch bestrafen. Und darum sagt er schlussendlich auch, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Also das ewige Feuer, das da beschrieben wird, die Hölle, die ist gar nicht für Menschen gedacht. Das ist nicht Gottes Plan. Gott hat nicht eine Hölle gemacht für Menschen, sondern eigentlich ist es gedacht für Satan, für die finstere Mächte, für Dämonen. Weil Gott weiss, hey, die müssen eingesperrt werden, die lassen den Menschen keine Ruhe. Die quälen die Menschen, die wollen sie fertig machen, die wollen sie kaputt machen. Und das ist der Ort, wo sie einfach keinen Schaden mehr anrichten können. Die müssen hingehen, damit Menschen in Frieden mit mir zusammenleben können. Und für die hat Gott die Hölle gemacht. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, kann er einfach jedem Menschen das ewige Leben einfach so schenken. Und wer sich die Gerechtigkeit nicht schenken lässt, der wird verurteilt werden. Und letztlich lässt Gott jedem Menschen einfach seinen Willen. Wer sagt, hey, ich will ohne Gott leben, ich brauche den Gott nicht, ich komme ohne Gott schlag, der wird in der Ewigkeit auch ohne Gott müssen leben. Was er sich entschieden hat, was er will, hat Gott lässt ihm seinen freien Willen. Wenn du sagst, hey, ich will ohne Gott leben, Gott respektiert das. Er sagt nicht, nein, du musst mit mir leben, sondern nein, sagt Gott, das ist mega traurig. Aber wenn du wirklich ohne mich leben willst, hey, überleg's dir nochmal, bist du wirklich sicher? Und Gott probiert alles, um den Menschen zu gewinnen, für das Leben mit ihm. Aber letztlich lässt Gott jedem Menschen seine freie Entscheidung. Wer ohne Gott will leben, der muss schlussendlich ohne Gott auch in der Ewigkeit weiterleben. Und ich glaube, das Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Licht, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Das muss echt die Hölle sein. Und darum finde ich es genial, dass ihr auch dran sind, wieder am Planen für das Musical in St. Gallen. Und wir sind dran, wir werden live on stage durchführen. Es ist also kein Gerücht, gell? Wir planen es wirklich. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit für ein Jahr, gell? Alle denken, ja, das wird schlussendlich sowieso abgesagt, gell? So eine grosse Veranstaltung. Das wird ja gar nicht möglich sein und so. Aber es ist wirklich so, es ist kein Gerücht. Wir planen wirklich live on stage in Vaduz, zusammen mit 10 Partnerkirchen im Rheintal. Und es ist eine mega gute Möglichkeit, um einfach unsere Freunde, Verwandten, Bekannten einladen und ihnen sagen, hey, komm doch vorbei. 3 wahre Lebensgeschichten von Menschen, die Gott erlebt haben, die Gott gesucht und gefunden haben. Und auch einfach die Botschaft zu hören, hey, Jesus liebt dich und er möchte auch von dir gefunden werden. Und genial ist, dass wir uns eben getroffen haben, auch im OK, und haben gesagt, hey, wir müssen einfach wirklich etwas machen, wo Leute dabei sein können, die Angst haben, die sagen, nein, so grosse Menschenmassen mag ich nicht reingehen. Gell? Wir erwarten so 700, 800 Leute maximal. Und wir haben gemerkt, gell, es gibt wirklich Leute, die sagen, nein, ich gehöre zu einer Risikogruppe und das verstehen wir auch. Wo nicht, wenn ich so Menschenmassen reingehe, und für die gibt es einen Livestream. Und das ist vielleicht auch für euch interessant, gell? Wenn man einfach mal reinschauen will, dann muss man nicht auf Vaduz fahren oder so, gell? Wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich auch mal einklinken. Es gibt einfach einen Livestream auf liveonstage.com, wo man sich einklinken kann, wo man die Musical miterleben kann, den Musical-Abend, und wo man vielleicht auch sagen kann, hey, ja, warum nicht als Hauskreis das schauen oder warum nicht ein paar Freunde einladen und das miteinander einfach schauen und den Abend miterleben. Und ich werde ein paar Flyer da lassen und ihr dürft sehr gerne auch einklinken in den Livestream. Wir dürfen selbstverständlich auch live auf Vaduz kommen, aber wie gesagt, wer nicht traut, ins Ausland zu fahren über die Grenzen, der kann sich selbstverständlich auch in den Livestream einklicken. Ja, und Jesus sagt, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Was für eine Zusage. Gott sagt, hey, seit der Erschaffung der Welt ist etwas für dich vorbereitet. Hey, ich bin am Vorbereiten, da habe ich etwas vorbereitet. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu denen, die gesegnet sind, zu diesen Schöfen, und auf die wartet eine total spannende und geniale Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus, danke für deine Liebe zu uns. Danke, dass du uns so gerne hast und nicht möchtest, dass wir eine Ewigkeit ohne dich sein müssen. Merci vielmals, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst, dass wir nicht mit unserer Schuld allein fertig werden müssen. Sondern danke, dass du für uns gestorben bist und danke, dass wir heute Abend mal einfach daran denken dürfen. Du kennst aber auch unsere Freunde, unsere Verwandten, Bekannten, die dich noch nicht kennen. Bitte tu du ihnen doch die Augen auf. Schenke ihnen so Möglichkeiten, um mit ihnen einfach ins Gespräch über dich. Und merci vielmals, dass du gezahlt hast für jeden Mensch, dass jeder Mensch darf umkehren. Und merci, dass du mit offenen Armen wartest. Amen. Ja, und wir dürfen miteinander das Abendmahl feiern. Ich freue mich mega fest, dass wir das machen können. Ich finde, wir haben das sehr gut vorbereitet, coronatechnisch wirklich, dass wir das gut durchführen können. Und ich lese euch sehr gerne einen Text vor aus Lukas 22. Dort heisst es vom Passamal, Einsetzung des Abendmahls. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus hat da schon seinen Jüngern gesagt, hey, ich schaue vorwärts. Ich schaue vorwärts auf die Zeit, wo wir wieder alle miteinander werden zusammen sein. Und alle miteinander in der Ewigkeit werden das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist zum einen eine Zeit, wo wir zurückschauen, merken, hey Jesus, er ist für uns gestorben. Er hat seinen Körper für uns hergegeben, er hat sein Blut vergossen. Aber gleichzeitig dürfen wir auch voller Freude voranschauen und merken, hey Jesus kommt zurück und er sagt, hey, ich werde mit euch wieder ein Abendmahl feiern. Es wird eine Zeit geben, wo wir wieder zusammen sind. Ganz ohne Abstand und ohne Maske. Wir werden miteinander zusammen sein und miteinander das Abendmahl feiern. Und bevor wir miteinander Abendmahl feiern, ist es einfach gut, eine kleine Zeit zu haben von der Stille, wo wir einfach selber mit Jesus reden können. Vielleicht auch etwas noch loswerden, was euch beschäftigt, wo ihr vielleicht von dieser Woche noch mit euch umträgt, vielleicht einfach Jesus herlegen und sagen, Jesus, hey, da habe ich gemerkt, da habe ich mich schuldig gemacht, vergib du mir. Oder vielleicht auch Jesus einfach Danke sagen für das, was er für euch getan hat.